In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Ihr hört Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, durch Konrad. Die Themen: Jeder Riss ist einer zu viel. Mahnwache zum Prozessauftakt um den Rissereaktor Neckarwestheim 2. Kilimandscharo in Buckingen. Gerichtsurteil 2008 sorgte bisher für keine Sanierung des Salzeintrags. Flüchtlingsrat zum Flüchtlingsgipfel. Am Mittwoch, den 7. Dezember, lud Ministerpräsident Kretschmann zum sogenannten Flüchtlingsgipfel ein. Der Flüchtlingsrat und die paritätischen Wohlfahrtsverbände haben vorher ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik des Landes gefordert. Radio Dreieckland hat mit Maike Olzack vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen, die am Gipfel teilgenommen hat.
Kannst du uns vielleicht nochmal genau erklären, wegen was da jetzt genau geklagt wird und worum es geht heute vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim?
Ja, sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, dass der Betrieb eines AKW mit schnell wachsenden Rissen zahlreichen Sicherheitsregeln widerspricht. Nicht umsonst nehmen die französischen Atomaufsichtsbehörden AKW genau mit solchen Rissen aktuell verstärkt auch außer Betrieb, auch gegen den Willen der Betreiber. Im AKW Neckarwestheim in Baden-Württemberg treten aber seit mindestens 2018 schon über 350 solcher gefährlichen, schnell wachsenden Risse auf, aufgrund von Spannungsrisskorrosion, die besonders schwer vorherzusagen ist. Und die baden-württembergische Atomaufsicht, also das Umweltministerium, hat sich bislang geweigert, an der Stelle irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Sie haben es noch nicht mal für nötig befunden, die Ursache des Schadens beseitigen zu lassen vom Betreiber ENBW, übrigens auch ein Landeskonzern, also da hätten sie durchaus Durchgriff auch dazu. Sie haben es nicht für nötig befunden, hier die Schadensursache beseitigen zu lassen, sondern lassen stattdessen einen Reaktor mit Schadensmechanismus weiterlaufen und nehmen so Unfälle und weitere Risse auch in Kauf. Und deswegen sind wir hier heute vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Hier wird heute das Hauptsacheverfahren verhandelt und wir hoffen einfach, dass der VGH Mannheim an der Stelle sich ganz klar dazu durchringt, auch das Umweltministerium Baden-Württemberg aufzufordern und zu verpflichten, die Betriebsgenehmigung umgehend und dauerhaft zu entziehen für das AKW Neckarwestheim, für diesen uralt Risse-Reaktor.
Du hast die Situation in Frankreich angesprochen. Sind denn die Regeln in Frankreich da strenger, wenn es um Risse in Reaktoren geht, beziehungsweise wenn es um die Reaktorsicherheit geht?
Also ich würde das noch nicht mal auf die Regeln zurückführen. Wir haben auch bei uns Regeln. Wir haben seit 2018 uns vertieft in die Materie auch eingearbeitet, auch mit externen Gutachtern, die vom Fach sind. Und auch in Deutschland widerspricht der Betrieb ganz klar und deutlich, muss man sagen, dem kerntechnischen Regelwerk, unter anderem auch Sicherheitsanforderungen an AKW und verschiedenen Regeln, auch höchstrichterlichen Entscheidungen. Und insofern ist es nicht ein Problem der Regeln, sondern der Umsetzung der Regeln. Und da beobachten wir leider seitens des Umweltministeriums in Baden-Württemberg einen sehr laxen Umgang, der weit entfernt ist von einem sicherheitsgerichteten Vorgehen. Also gerade bei einer Hochrisikotechnik, wie es Atomkraft ist, erwarten wir eigentlich, dass da sicherheitsgerichtet vorgegangen wird und jeder Zweifel auch beseitigt wird. Und das findet so in der Form leider nicht statt. Also es ist eher ein Umgang der Regeln, der problematisch ist.
Was bedeutet das denn konkret, wenn Risse im Reaktor vorhanden sind? Was kann denn da passieren?
Ja, also bei den hier in Neckarwestheim zwei vorliegenden Rissen, das sind sehr, sehr feine Rohre, die radioaktiv durchströmt werden, die sogenannten Dampferzeuger, Heizrohre, die dann die Wärme an das nächste Medium weitergeben, um dann die Turbine anzutreiben. Und diese feinen Rohre, Die Risse sind zum Teil schon sehr weit und sehr tief. Und wenn ein Rohr abreißt, dann ist das noch ein Auslösungsstörfall. Aber sobald weitere Rohre abreißen, kann an der Stelle eben auch dann eine Reaktion in Gang kommen, die eben nicht mehr kontrollierbar ist, die auch zum Austritt von Radioaktivität führt. Und insofern sind die Kläger hier heute, die auch nur wenige Kilometer vom AKW entfernt worden sind, auch durchaus in ihrer eigenen Sicherheit betroffen. Also das ist nicht ohne, da kann tatsächlich einfach auch ein radioaktiver Störfall entstehen, wenn man das weiter so laufen lässt.
Jetzt hattest du ja auch schon angesprochen, dass die Risse bereits seit 2018 bekannt sind, also dass bekannt ist, dass es dort seit da Risse gibt. Es ist ja jetzt auch schon 4 Jahre. Warum wird jetzt erst verhandelt? Hätte da nicht schon viel früher gehandelt werden müssen?
Ja, das ist tatsächlich in unseren Augen auch bedauernswert. Wir haben seitens Ausgestrahlt mit anderen zusammen, auch mit dem Bund Bürgerinitiative Mittlerer Neckar, mit dem BUND, schon vor Jahren einen Antrag ans Umweltministerium gestellt, um diese Fehlerursache auch zu beheben, die Dampferzeuge auszutauschen und hilfsweise das AKW stillzulegen, und haben damit auch versucht, dem Ministerium gesichtswahrend sozusagen eine niedrigschwellige Gelegenheit zu geben, erstmal zu handeln. Das Ministerium hat ist uns an der Stelle nicht gefolgt, hat da gar nichts gemacht. Und daraufhin mussten wir dann eben den Klageweg anstrengen. Und das ist insofern bedauerlich, weil das dann einfach eben lange Zeiträume sind, wie Sie ja richtig angesprochen haben. Also wir hatten auch ein Eilverfahren angestrengt, um das schneller zu entscheiden. Aber an der Stelle hat das Gericht sich nicht auf eine inhaltliche Prüfung einlassen wollen. Und deswegen ist halt eben heute hier dann erst das Hauptsacheverfahren, also das normaler Gang der Gerichtsbarkeit sozusagen, dass das so lange dauert. Und wir sagen lieber jetzt als gar nicht, denn es geht natürlich auch im Hinblick auf eine drohende Laufzeitverlängerung hier ganz klar darum, eine wegweisende Entscheidung zu treffen und zu sagen, dieser Reaktor muss jetzt stillgelegt werden.
Wie geht denn der Betreiber, ENBW ist ja die Betreiberin, wie geht denn die ENBW mit den Rissen im Reaktor um?
Ja, also bis jetzt sagen sowohl Betreiber als auch Atomaufsicht an der Stelle, dass alles gar kein Problem ist. Sie hätten die Rohre einfach verschlossen und damit sei das Problem gelöst. Das ist aber absurd an der Stelle, insofern als dass natürlich der Schadensmechanismus, also korrosive Bedingungen, wasserchemische Bedingungen weiterhin vorhanden sind. Das sagen auch in ENBW und auch die Atomaufsicht, also das kriegen sie nicht beseitigt. Insofern ist an der Stelle auch in unseren Augen nicht nachvollziehbar, mit was für hanebüchen Argumenten hier, die auch bislang durchkommen. Aber wie gesagt, an der Stelle haben wir leider wenig Unterstützung und Kooperation auch seitens der Betreiber erfahren. Also wir haben da die absurdesten Dinge erlebt, von geschönten Berechnungen, die nicht regelkonform sind, über, bis wir uns durch die ganzen Aktenordner durchgewühlt haben und unsere Fachleute stellenweise geschwärzte Unterlagen. Also das ist leider ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren gewesen, bis wir heute hier erstmal hier stehen konnten.
Die Laufzeitverlängerung hast du ja auch schon angesprochen, oder die drohende Laufzeitverlängerung. Ist es nicht so, wenn jetzt die Klage heute Recht bekommen würde und die Reaktoren abgeschaltet werden müssten, wäre es nicht so, dass wir einen wichtigen Baustein in unserer Energieversorgung, gerade im Hinblick auf den Winter und die drohenden Blackouts, die ja immer wieder heraufgeschworen werden, dass wir da einen wichtigen Baustein verlieren würden, wenn jetzt das AKW Neckar-Westheim abgeschaltet werden muss?
Ja, das ist ja die vorherrschende Erzählung bzw. das Framing, das ganz stark auch von, ich sag mal, den Fans der AKW und auch der Kohlekraftwerke ein Stück weit betrieben wurde. Aber wenn man genau sich die Zahlen anschaut, also auch der Stresstest, der sogenannte Stresstest auch vom BMWK, hat ja eigentlich genau das Gegenteil bewiesen. Er hat ja gezeigt, dass wir kein Problem in der Stromversorgung kriegen, auch nicht ohne die AKW, und dass die AKW im Grunde nur dann ins Spiel kommen, wenn wir zu viel Strom ins Netz haben, wenn wir zu viel Windstrom vor allem aus Norddeutschland ins Ausland verkaufen, und wenn dieser Strom dann wegen Leitungsengpässen nicht verkauft werden kann, dann müssen die AKW eben anspringen unter anderem. Aber wir haben kein Problem, das hat der Stresstest eben relativ deutlich gesagt, von Stromlücken oder von Strommangel, auch nicht in Süddeutschland. Und insofern werden die AKW nicht gebraucht. Im Gegenteil, man sieht ja gerade an Frankreich, was passiert, wenn man auf so eine Unsicherheitstechnik setzt, die eben dann auch kurzfristig ausfallen kann. In Frankreich drohen mit einem ganz großen Atomstromanteil, drohen stellenweise Blackouts, drohen Lastabwürfe. Und das ist eben, weil man sich fahrlässig auf eine einzige Technik verlassen hat und eben die Energiewende nicht vorangetrieben hat. Insofern deutliche Botschaft, wir brauchen die Energiewende, aber Atomkraft gefährdet eher die Netzstabilität, Atomkraft gefährdet unsere Versorgungssicherheit und gefährdet unser aller Leben.
Sollte jetzt die Klage heute vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim abgewiesen werden, wie kann es dann weitergehen?
Das wird dann konkret zu prüfen sein. Wir wissen nicht, ob es hier heute auch schon einen Urteilsspruch gibt oder ob sich die RichterInnen auch nochmal vertagen an der Stelle. Aber ob dann nochmal eine Revision möglich und sinnvoll ist, das müssen wir tatsächlich nach dem Urteil erst prüfen. Aber im Grunde gehen wir erstmal ganz hoffnungsvoll auch in das Verfahren rein. Wir haben gute Argumente und sind sehr gespannt auf den heutigen Tag.
Nachtrag. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat am 14. Dezember in Mannheim mündlich zur Klage auf Einstellung des Betriebes des Kernkraftwerkes Neckarwestheim 2 verhandelt und diese heute, 15. Dezember, abgewiesen. Der Risse-Reaktor Neckarwestheim läuft weiter. Draußen ist es kalt und die Menschen, die streuen zumindest teilweise Salz auf die Straßen, um entsprechend das Eis zu tauen. Allerdings natürlich geben die Umweltverbände hier da eine kleine Warnung raus. Salz ist nicht gut für Pflanzen, die schädigt die Wurzeln und sollte nur ganz, ganz sparsam verwendet werden. Ein ganz anderes Salzproblem haben wir hier im Untergrund, das heißt bei den Trinkwasserquellen, genauer gesagt beim Grundwasser. Und das ist ein uraltes Problem. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Axel Meyer, Mitweltstiftung Oberrhein und natürlich Alt-BUND-Geschäftsführer aus Freiburg oder in Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo. Ja, das Thema Salz und das Thema Streusalz ist in aller Munde und es ist auch sinnvoll, auf Streusalz zu verzichten oder es zumindest zu minimieren. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite finde ich, dass die Umweltbewegung immer so in putzigen Nischen diskutiert. Also gerade am Oberrhein, also wenn man hier Streusalz streut in Freiburg, kann man Bußgeld kriegen. Und in Bugging gibt es so einen Hügel. Und von diesem Hügel, das ist ein Abraumhügel von der Kali Salz AG, da wurde früher mal Kali abgebaut. Und da werden jeden Tag seit Jahrzehnten täglich 2,6 Tonnen Salz ins Grundwasser gespült. Das sind im Jahr ca. 945 Tonnen. Das heißt, an einem Tag, wo es nicht regnet, geht da nichts raus. Und wenn es dann mal einen Starkregen hat, geht ganz, ganz viel Salz ins Grundwasser. Und wir hatten ja jetzt in diesem Jahr einen Extremsommer. Wir hatten diese Trockenheit, wir hatten Probleme mit der Wasserversorgung, wir haben trockene, gefallene Quellen gehabt und überall wurden diese Wasserprobleme diskutiert. Und was ich erstaunlich und erschreckend fand, dass ganz wenig über die massive Gefährdung des Trinkwassers und des Grundwassers durch Nitrat, Altlasten und durch die Versalzung gesprochen wurde. Und das größte Versäumnis sehe ich immer in Buggingen.
Buggingen, das ist ein altes Versäumnis, aber da gehen ja die Leute irgendwann ran. Das heißt, das wird ja irgendwann erledigt. Sprich, da gibt es ja entsprechende Versprechen.
Das wird irgendwann erledigt. Also man muss einfach dazu sagen, wir schreiben jetzt in Kürze das Jahr 2023. Im Jahr 1997 habe ich das Thema angezeigt. Damals ging die Kali und Salz AG davon aus, dass sie sozusagen die Gewinne gemacht hätte in der Vergangenheit und die Folgekosten auf die Allgemeinheit abgewälzt hätte. Sie hat jahrzehntelang geklagt, sie hat sich gewehrt gegen Klagen. Sie haben einfach versucht, die Folgekosten dieses Kaliabbaus auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Und das ist nicht gelungen. Und deswegen gab es erfolgreich im Jahr 2008 ein letztinstanzliches Urteil mit der Pflicht, die Sanierung auf Konzernkosten durchzuführen. Ich muss sagen, ich habe mich im Jahr 2008 gefreut. Endlich gibt es ein Urteil und die müssen jetzt irgendwann rangehen. Aber seit dem Jahr 2008 schleppt sich das. Am 9.12.2020 stand in einem Bericht der Badischen Zeitung, im nächsten Jahr würde mit der Sanierung begonnen. Es ist nichts geschehen und jetzt heißt es, es wird im Jahr 2023 begonnen und die Sanierung könnte 8 Jahre dauern. Also wenn ich ins Elsass rüberschaue, im Elsass haben wir das große Kalibecken, da gab es viel, viel größere Probleme. Und diese Kalimandscharos im Elsass, die sind seit Jahrzehnten saniert, da wurde relativ schnell gearbeitet, während in der Ökoregion Oberrhein geht es einfach nicht voran. Vielleicht hätte sich jemand im Jahr 2008 am Schreibtisch der Landrätin festkleben müssen.
Jetzt haben wir ja hier am Oberrhein im Grunde genommen genügend Wasser. Könnte es auch daran liegen, dass wir uns irgendwie, mal abgesehen vom letzten Sommer, als wasserreich empfinden und meinen, naja, auf dieses Grundwasser könnten wir hier verzichten, wir haben praktisch genügend.
Also wir haben relativ viel Wasser. Wir sitzen auf einem der größten Trinkwasserreservoirs Europas. Unter uns im Kies und Sand der Rheinebene ist ungefähr so viel Wasser wie fast im Bodensee. Aber dieses Wasser ist an vielen Stellen belastet. Wir haben die Nitratbelastung aus der Landwirtschaft, wir haben Altlasten. Wir können das an immer weniger Stellen gewinnen. Und das ist einfach ein Problem zwischenzeitlich für die Wasserversorgung.
Du redest hier irgendwo vom Prinzip Breisach. Prinzip Breisach, was ist denn das?
Ja, das war einfach so. Also die Stadt Breisach, die hatte ganz massive Probleme. Die hatten oben das Problem mit Nitrat im Grundwasser. Dann sind sie nach unten gegangen und sind dort auf das Salz gestoßen. Das ist nur ein kleiner Teil aus Buggingen. Der größte Teil kommt von elsässischen Kalimin. Aber jetzt hat man nicht geklagt, jetzt hat man nicht versucht, die Ursachen zu beseitigen, jetzt hat man nicht für eine Sanierung des Salzbergs in Buggingen gekämpft, sondern man hat das gemacht, was man überall macht, wie man überall Umweltprobleme zu lösen scheint, aber nur scheint. Man hat einfach eine Leitung gelegt nach Hausen und die Stadt Breisach bekommt jetzt ihr Trinkwasser nicht mehr aus den eigenen Quellen, sondern aus Hausen, eine zentralisierte Wasserversorgung. Und was kümmert jetzt die Menschen in Breisach? Ihr Grundwasser, wenn sie ihr Trinkwasser aus Hausen gewinnen. Ja, seit 2008 gibt es dieses sanierungserzwingende Urteil und seither wartet die Umweltbewegung, seither warte ich darauf, dass endlich etwas geschieht. Und wenn es jetzt im nächsten Jahr 2023 beginnen sollte mit der Sanierung und du mich fragst, ob ich jetzt zufrieden bin, dann werde ich dir sagen, ich finde es gut, dass endlich begonnen wurde, aber zufrieden bin ich dann auch nicht, weil wir hätten tatsächlich diese 945 Tonnen Salz, die jedes Jahr ins Grundwasser gehen, die hätten wir uns schon seit vielen, vielen Jahren sparen können. Ich bin ein bisschen verärgert, man hört es vielleicht.
So, Axel Meyer, Mitweltstiftung Oberrhein und Alt-BUND-Geschäftsführer über ein altes Problem, Salz im Grundwasser. Und wir werden uns hoffentlich, wir werden uns garantiert nochmals darüber unterhalten, vielleicht über den Start der Sanierung.
Ja, ich hoffe es doch.
Merci.
Ministerpräsident Kretschmann wolle die Verantwortungsgemeinschaft stärken, hieß es nach dem Flüchtlingsgipfel. Das klingt doch schön, oder?
Ja, ich glaube, so die Hauptbotschaft ist schon auch rübergekommen, dass ein Signal gesendet worden ist, dass wir uns alle bewusst sein sollten, dass über den Winter noch mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine kommen werden und dass es deswegen notwendig ist, dass verschiedene AkteurInnen, sowohl in der Politik, kommunal, auf Landesebene, als aber auch eben die Wirtschaft und die Wohlfahrtsverbände, die Zivilgesellschaft, alle an einem Strang ziehen. Das ist schon auch rübergekommen, würde ich sagen. Was davon dann jetzt wirklich in die Tat umgesetzt wird, ist natürlich dann eine andere Frage.
Gab es irgendwelche konkreten Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels?
Es gab eine gemeinsame Erklärung, die stand allerdings weitestgehend auch schon vorher fest. Bei der haben wir uns auch tatsächlich nicht beteiligt, also wir haben die nicht unterzeichnet. Und abgesehen von dieser Erklärung standen verschiedene Dinge im Raum. Herr Kretschmann hat auch nochmal betont, dass er alles, was gesagt wurde, mitnimmt und zum Teil als Arbeitsauftrag sieht. Aber das wird sich natürlich zeigen müssen, ob da dann tatsächlich Dinge umgesetzt werden. Und ich hatte auch das Gefühl, die Dinge, die dann so in einem Raum standen, waren jetzt auch nicht unbedingt welche, wo alle übereingestimmt haben. Das heißt, gab schon durchaus noch unterschiedliche Meinungen, wo sich halt alle einig waren, war, okay, es werden mehr Menschen kommen, wir müssen irgendwie schauen, wie wir das gemeinsam hinbekommen.
Warum hat der Baden-Württembergische Flüchtlingsrat die Erklärung nicht unterschrieben?
Also unser Hauptkritikpunkt an dieser Erklärung war eigentlich, dass der Fokus halt sehr, sehr, sehr stark auf den Menschen aus der Ukraine liegt. Natürlich ging es darum, zwar auch bei diesem Flüchtlingsgipfel, aber wir haben eben gefordert, dass auch noch Solidarität mit anderen Menschen ausgesprochen wird, dass nicht ja, diese Zweiteilung in der unter den Geflüchteten, die es jetzt schon so ein bisschen gibt, dadurch, dass die UkrainerInnen einfach rechtlich in eine andere Situation reinkommen, dass die nicht eben noch weiter befeuert und verstärkt wird. Und das wurde eben so nicht umgesetzt. Wir haben den Fokus, also diese Erklärung betont halt sehr, wie groß die Herausforderung für uns alle ist. Und es ist natürlich auch so, das kann man natürlich nicht totschweigen, dass es in manchen Kommunen, in manchen Verwaltungen jetzt gerade sehr, sehr viel zu tun gibt. Aber wir verstehen diese Migration oder auch diese Flucht, je nachdem, ob es jetzt um die Ukraine geht oder allgemein, halt immer noch weiterhin höchstens als eine Herausforderung, aber eigentlich eher als eine Chance und eben nicht als eine Krise, wie es doch so viele formuliert haben. Das wollten wir einfach nicht weiter unterschreiben.
Die baden-württembergische Justizministerin hat kürzlich den Stopp des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan gefordert. Angesichts der vielen Menschen, die aus der Ukraine kommt, verständlich?
Nee, absolut gar nicht. Das ist auch so ein bisschen unser Problem an dieser Krisenrhetorik. Also natürlich werden so im Endeffekt Menschen leben oder Schicksale von Menschen gegeneinander ausgespielt. Und das ist eben dieses perfekte Beispiel dafür, wie die Ministerin dann eben gesagt hat, weil so viele UkrainerInnen kommen, können wir den Menschen aus Afghanistan keinen Schutz gewähren, weil einfach nicht genug Unterbringungsplätze da sind. Da sehen wir die Verantwortung halt an einer ganz anderen Stelle. Und zwar darin, dass eben langfristige Konzepte geschaffen werden müssen, dass die Politik das auch nach 2015 ein Stück weit versäumt hat, einfach abgebaut hat. Und da ist jetzt einfach Handlungsdruck da. Und da die Menschen aus Afghanistan nicht aufnehmen zu wollen, aufgrund von einem Notstand, den es aus unserer Sicht auch gar nicht so gibt, ist einfach nicht nachvollziehbar.
Seit März gibt es ein EuGH-Urteil zur deutschen Abschiebehaft. Häftlinge dürfen nicht in gefängnisähnlichen Einrichtungen untergebracht werden, so der Tenor des EuGHs. Wer die Abschiebehaftanstalt Pforzheim, die baden-württembergische Abschiebehaftanstalt kennt, weiß, das ist eine gefängnisähnliche Einrichtung. Kam denn so etwas auch zur Sprache beim Flüchtlingsgipfel, dass Baden-Württemberg, die baden-württembergische Landesregierung, eigentlich an offensichtlich rechtswidrigen Unterbringungsformen hier bei der Abschiebehaft weiter festhält? Insgesamt ist die Tendenz ja eher, die Abschiebehaft weiter auszubauen?
Ja, nein, das war überhaupt gar kein Thema. Der Fokus war ganz klar auf der Aufnahme von den UkrainerInnen, die eben hier auch das Recht haben zu bleiben. Deswegen war Abschiebung da gar kein Thema. Natürlich, wenn man jetzt das ein bisschen weiter denken würde und auch sich mal Drittstaatsangehörige anschauen würde, bei denen Abschiebungen durchaus ein Thema ist, dann hätte man dafür sicherlich auch Platz finden können. Aber es war eben viel mehr sehr, sehr Ukraine fokussiert und im Endeffekt auch gar nicht so detailreich, als dass man da auf solche Forderungen oder als dass da diese Forderungen auch genannt wurden.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Baden-Württembergische Flüchtlingsrat hatten vor dem Gipfel eingefordert, eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Wir haben darüber mit Ihrem Vorgänger, mit Sean McGinley, schon öfter mal gesprochen. Jetzt an Sie auch noch die Frage, wer würden Sie unter einer humanitären Flüchtlingspolitik verstehen?
Naja, dazu gehört natürlich ganz vieles. Das kann man so weit spinnen, als dass man natürlich auch sagen würde, okay, Menschen gehören überhaupt gar nicht abgeschoben. Man kann das natürlich auch ein bisschen enger fassen und sich erstmal die Situation hier vor Ort anschauen. Dazu würden dann auch Unterbringungsbedingungen zählen. Es wurde jetzt hier in diesem Kontext zum Beispiel, also auf diesem Gipfel, viel über Unterbringung gesprochen und natürlich wird dann auch viel darüber gesprochen, dass Menschen wieder eher in Sporthallen oder Ähnlichem untergebracht werden könnten, wenn eben so viele Menschen kommen. Zu einer humanitären Flüchtlingspolitik würde definitiv auch gehören, sich die Unterbringungsbedingungen genauer anzuschauen. Dazu gehört aber eben auch, Menschen den Zugang zur Sprache zu erleichtern, den Zugang zu Arbeit und Schule zu erleichtern, den Wohnungsmarkt anders zu gestalten, Menschen möglichst früh aus den Unterbringungen dezentral unterzubringen. Und das ist eine sehr große Frage. Da könnte man natürlich ganz, ganz viele Beispiele ja, bringen, was da alles runterfallen würde. Aber davon waren wir auf jeden Fall weit entfernt, bei diesem Gipfel, diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen.
Bei der Unterbringung von Geflüchteten könnte da das Beispiel Ukraine Flüchtlinge vielleicht sogar ein Vorbild sein. Immerhin kommen sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine auch privat in Wohnungen unter.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Der Kretschmer hat es gestern auch nochmal betont, dass es ja doch erstaunlich sei, dass sehr viel mehr Wohnraum da wäre, als man gedacht hätte, dass man das jetzt eben gemerkt hat, durch die Unterbringung der UkrainerInnen. Wir sind da immer so ein bisschen vorsichtig, weil im Prinzip ist es eine staatliche Aufgabe, die Menschen unterzubringen. Und deswegen sollte diese Aufgabe auch nicht im Endeffekt bei Privatpersonen landen. Andererseits ist es natürlich so, dass gerade in größeren Städten es auch extrem traurig ist, dass es irgendwie leerstehende Wohnungen gibt und dass der Wohnraum nicht ausgenutzt wird oder für viele nicht zugänglich ist. Insofern ist es natürlich ein Vorbild oder ein gutes Beispiel, was man nutzen könnte, um zu sagen könnte, hey, der Platz ist doch da. Wie können wir das jetzt aber auch staatlich schaffen, mehr Platz zugänglich zu machen oder irgendwie neue Konzepte auch kommunal dann zu entwickeln? Genau, da sehen wir die Verantwortung auf jeden Fall bei der Politik.
Ja, Stichwort Verantwortung der Politik. Was wären jetzt von Seiten der baden-württembergischen Politik in den nächsten Monaten Schritte, die im Sinne einer etwas humanitäreren Flüchtlingspolitik gegangen werden müssten?
Also, ich meine, wir haben eigentlich ehrlich gesagt gerade ganz viele andere Themen neben der Ukraine auf dem Schirm. Dabei geht es jetzt zum Beispiel auch um das kommende Chancenaufenthaltsrecht, und das betrifft die UkrainerInnen insofern, als dass wir eben die große Forderung haben, dass auch das Personal der Ausländerbehörden aufgestockt werden muss, dass da halt mehr Kapazitäten ran müssen, weil die Personen einfach zum Teil monatelang darauf warten, dass sie überhaupt einen Termin bekommen, geschweige denn, dass sie dann eine Aufenthaltserlaubnis oder ähnliches bekommen. Das betrifft auch die UkrainerInnen, aber aus unserer Sicht natürlich auch auf jeden Fall die Personen, die momentan nur eine Duldung haben und zu dieser Chancenaufenthaltsrecht nächstes Jahr in Frage kommen würde. Da haben wir auch noch das Thema, dass jetzt für den 25a für Jugendliche und Heranwachsende eine Änderung es auf Bundesebene gab, dass diese Personen jetzt eine 12-monatige Vorduldungszeit brauchen. Auch da sehen wir Handlungsspielraum für die Landesregierung, da ein bisschen entgegenzuwirken, und sehen das auch als sehr notwendig an und werden auch politisch Druck ausüben. Ansonsten glaube ich, dass hier tatsächlich, was die Unterbringung der UkrainerInnen angeht, das Land vor allem finanziell unterstützen kann und die tatsächliche Umsetzung dann natürlich schon bei den Kommunen liegt, dann auch Plätze zu schaffen und langfristige Konzepte zu entwickeln. Das wird natürlich auch Zeit brauchen, aber die Forderung haben wir jetzt schon.
Dann abschließend vielleicht zum Chancenaufenthalt kann man auch sagen, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern Baden-Württemberg bisher keine Vorgriffsregelung da erlassen hatte. Abschließend, es wurde schon einiges dazu gesagt, trotzdem noch ein paar Worte. Gute Aufnahmebedingungen, wie würden die aussehen?
Also besonders wichtig ist auf jeden Fall, dass die Personen relativ schnell umverteilt werden auf Kommunen, wo sie eben im Zweifelsfall dezentral, also am besten vor allem in Wohnungen, möglichst frühzeitig auch untergebracht werden können. Natürlich ist auch wichtig, einen Anschluss zu Fachberatungsstellen möglichst früh zu haben, weil das trifft jetzt nicht die UkrainerInnen, aber bei Personen, die Asylantrag stellen, eben auch schon vor der Anhörung Kontakte zu Fachberatungsstellen im Idealfall aufnehmen zu können, die sie eben da entsprechend vorbereiten können, dann natürlich im Zweifelsfall möglichst wenig Wohnsitzauflagen, sodass die Personen möglichst flexibel sich auch von Ort zu Ort bewegen können, denn die Wohnsitzauflage steht auf jeden Fall auch immer der Integration in den Arbeitsmarkt entgegen. Das wären so einige Forderungen in dem Bereich.
Das sagt Maike Olszak vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihr gesprochen anlässlich des Flüchtlingsgipfels, zu dem Ministerpräsident Kretschmann am Mittwoch, den 7. Dezember, eingeladen hatte. Und wir fragten, was denn getan werden müsste jenseits von dem, was so auf dem Flüchtlingsgipfel verhandelt wurde.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am Donnerstag, 15. Dezember 2022 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.